Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht, ihr Lieben, und ich bin gespannt. Ich hoffe, du lässt dich innerlich darauf ein. Ich glaube persönlich, dass das eines der Themen ist, ich würde vielleicht sogar sagen, das Thema, was mich in meinem Leben am meisten verändert hat, von allen Themen, die ich als Christ gehört habe. Ist ja spannend, ne? Wir haben eigentlich die beste Botschaft auf der Welt, oder? Amen. Die beste Botschaft. Ich wurde heute Morgen erst darauf angesprochen, ich habe vor einem Jahr mal eine Predigt hier gehalten. Du hast den Hauptgewinn. Wer kann sich noch daran erinnern? Du hast den Hauptgewinn, oder? Das ist so. Das Evangelium ist der Hauptgewinn. Und manchmal fragen wir uns ja, ich glaube jeder von uns, warum sind wir als Christen dann trotzdem im Alltag manchmal nicht fröhlicher, nicht erlöster. Wie es Nietzsche schon gesagt hat damals, ne? Wenn ich diesen Christen und ihrem Erlöser glauben sollte, dann müssten sie mir fröhlicher aussehen, erlöster. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Themen und unterschiedliche Dinge, die da mit reinspielen. Aber ich glaube, ein Thema, das ich immer wieder merke in meinem Leben, das mich immer wieder, wo ich immer wieder kämpfen muss, ist, dass ich verstehe, ich bin 100% in der Gnade Gottes. 100%. Nicht 99, nicht 98, sondern 100%. Und ich glaube, um das wirklich zu verstehen, will ich euch heute Morgen mal ein bisschen mitnehmen in die verschiedenen Bündnisse der Bibel. Und um es zeitlich ein bisschen überschaubar zu halten, werden wir in drei Bündnisse kurz einsteigen. Und ich habe die Predigt überschrieben, die Freude des neuen Bundes. Was ist ein Bund? Erstmal muss man das kurz klären, weil das Wort Bund ist für uns ja so ein bisschen ungewöhnlich, ne? Wenn man googelt, dann findet man alle möglichen Dinge. Und ein Bund ist einfach ein gemeinsamer Eid, sagen manche. Ein Übereinkommen, eine Vereinbarung, die nicht gebrochen werden kann. Man würde heute vielleicht sagen, ein Vertrag. Also zwei Parteien schließen miteinander einen festen Vertrag. Sie werden eins und sagen, daran halten wir uns beidseitig, wir brechen es nicht. So könnte man vielleicht sagen, ist vereinfacht gesagt ein Bund. Die Bibel kennt verschiedenste Bünde. Manche Theologen sagen, es sind 7 oder 8 oder 9. Andere Theologen sagen vielleicht sogar 10. Es gab den Bund mit Noah zum Beispiel. Es gab den Bund mit Adam am Anfang schon in der Schöpfung im Paradies. Aber wir wollen uns heute mal die drei wichtigsten ganz kurz anschauen. Der erste Bund, den wir alle, glaube ich, kennen, das war ein Bund, den Gott schloss mit einer ganz bekannten Person, nämlich mit Abraham. Das war ein enorm wichtiger Bund in der Bibel, der Abrahamsbund. Und ich glaube, viele von euch kennen diesen Bund, denn wir haben das gesungen schon als Lieder, ne? Vielleicht als Kinder irgendwie, Vater Abraham. Paulus spricht davon, dass wir im Segen Abrahams sind. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, dass eines Tages eben Gott freiwillig aus Gnade, aus eigener Erwählung zu Abraham kommt und sagt, Abraham, ich schließe mit dir einen Bund. Kennt ihr die Geschichte, oder? Und das Spannende ist, ich weiß nicht, wie weit du in diesen Traditionen des Alten Testaments verwurzelt bist, aber damals war es so, dass man bei einem Bundesschluss eine ganz spezielle Ritus vollzog. Nämlich um deutlich zu machen, dass ein Bundesschluss sozusagen absolut rechtsgültig ist und dass daran auch eine ganz hohe Auflage gebunden ist, wurden damals in der damaligen Kultur, ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, wurden meistens Tiere geopfert, die wurden in zwei Teile zerlegt und dann gingen beide Bündnispartner durch dieses geschlachtete Tier hindurch. Ist ein bisschen gruselig, ne? Wollen wir heute nicht so, machen wir nicht so. Aber damals war es so. Es wurden ein oder mehrere Tiere zerteilt und dann liefen beide Bündnispartner durch diese geschlachteten Tiere hindurch. Und das hatte eine sehr, sehr große Bedeutung, weil man damit eigentlich sagte, Achtung, aber es war wirklich so, wenn wir diesen Vertrag nicht halten, dann soll es uns so gehen wie diesem Tier. Heftig, ne? Aber es war eine sehr, sehr ernste Sache. Ein Bund konnte nicht einfach gebrochen werden. Wenn man ihn brach, hatte es echte Konsequenzen. Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt Gott zu diesem Abraham und sagt, ich will mit dir einen Bund schließen. Wow. Also nochmal, das sind zwei Tiere, die werden, oder mehrere Tiere, die werden zerteilt. Dann laufen zwei Bündnispartner durch. Und mit diesem Versprechen, ich laufe mit dir gemeinsam da durch, heißt es, wenn ich diesen Vertrag, diesen Bund breche, dann soll es mir vielleicht so gehen, oder soll es mir so gehen wie diesem Tier. Heftig. Jetzt stell dir mal vor, Gott würde zu dir kommen und würde sagen, Abraham oder Bebraham oder Michael oder Christine, ich will mit dir einen Bund schließen. Bist du bereit, mit mir durch diese zerteilten Tiere zu gehen? Und wenn ich meinen Teil nicht einhalte, sagt Gott, dann würde es mir vielleicht so gehen. Aber wenn du ihn nicht einhältst, dann geht es dir so. Und Klammer auf, ich bin eben Gott. Also glaub mir, ich merke das, ob du ihn hältst. Also wer von euch wäre durch dieses Tier durchgelaufen? Mal ein kleines Handzeichen. Wenige, okay? Ein paar Mutige haben wir in der ersten Reihe. Aber ganz im Ernst, das war kein Spaß. Ein Bund damals zu brechen, das hätte wirklich heftigste Konsequenzen. Die Zeiten waren damals noch ein bisschen rauer als heute. Und jetzt kommt Gott zu Abraham und sagt, Abraham, ich schließe mit dir einen Bund. Vielleicht kennst du die Geschichte, was passiert. Nämlich Gott kommt wirklich zu Abraham. Und es gibt wirklich Tiere, die zerteilt werden. Aber du kannst es mal nachlesen, die Geschichte. Nämlich als Gott zu Abraham kommt, heißt es hier in 1. Mose 15. Da ließ Gott Abraham in einen tiefen Schlaf fallen. Das heißt, Gott sagte, okay Abraham, ich will mit dir einen Bund schließen. Einen Segensbund, einen Gnadenbund. Denn der Abraham-Bund war ein absoluter Segensbund. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, Abraham, wenn wir beide einen Deal machen und wenn wir beide einen Bund schließen, dann bin ich so barmherzig mit dir, dass ich dich, bevor wir diesen Bundesschluss schließen, in einen Schlaf fallen lasse. Und dann werden wir nicht beide durch diese Tiere gehen, sondern können es nachlesen, 1. Mose 15. Als Abraham eingeschlafen war in einem tiefen Schlaf, kam eine Feuerfackel und ging durch diese Tierhälften hindurch. Dann kam eine Rauchwolke, wie ein rauchender Ofen heißt es, der zog durch diese Tierhälften hindurch. Und als beide hindurchgezogen waren, die Feuerfackel und der Rauchofen, Klammer auf, es war Gott und Jesus. Als sie hindurchgezogen waren, wachte Abraham wieder auf. Und der Bund war vollzogen. Aber Gott schützte Abraham und sagte, Abraham, weil ich weiß, dass du es niemals halten könntest. Und weil ich dich segnen und dir nichts Böses will, lasse ich dich in einen Schlaf fallen. Und wenn der Bund geschlossen ist, dann wachst du wieder auf. Daher kommt auch das Sprichwort, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Dieser Bund mit Abraham, ihr Lieben, war einer der mächtigsten Bünde am Anfang. Und es war ein Segensbund. Ein Segensbund. Ihr könnt es mal nachlesen, was danach folgt in den nächsten Kapiteln. Das geht nämlich weiter bis zu 2. Mose 19. Bis 2. Mose 19 ist die Geschichte von Abraham und seinen Nachfahren. Und ihr könnt es mal nachlesen, wenn ihr Zeit habt, heute Nachmittag oder wann auch immer. Ihr werdet feststellen, Gott segnete Abraham die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Da war Überfluss. Da war materieller Segen. Da war Gunst. Das war der Abrahamsbund. War Abraham perfekt in dieser Zeit? No. Hat er Fehler gemacht? Yes. Hat er gelogen? Ja. Hat er falsche Dinge getan? Ja. Hat er den Bund gebrochen? Ja. Also ihr dürft mitmachen, ne? Er hat ihn gebrochen. Er hat ihn mehrfach gebrochen. Hat Gott ihn dafür gestraft? Nein. Warum nicht? Weil er nicht durch die Tiere gegangen ist. Es war Gott allein. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir zu einem zweiten großen Bund in der Bibel. Wieder ein Übereinkommen, wieder ein Eid, eine Vereinbarung, die nicht gebrochen werden darf von beiden Parteien. Und Gott schloss wieder einen Bund mit einer ganz besonderen Gruppe, nämlich mit Israel. Am Berg Sinai gab es einen Mittler, nämlich Mose. Und dieser Mose war der Mittler des nächsten Bundes, nämlich des Mosaischen Bundes, wie er genannt wird. Der Mittler von einem ganzen Volk war Mose. Das heißt, Gott schloss eigentlich mit Israel diesen Bund. Und Achtung, ganz wichtig, vielleicht haben das auch nicht alle immer so 100% auf dem Schirm. Dieser Bund war ein Bund zwischen Gott und Israel. Nur zwischen Gott und Israel. Nicht mit den Franzosen, den Briten, den Römern oder den Philistern oder den Deutschen oder mit dir. Nur mit Israel. Könnt ihr nachlesen. Gott sagt, ich will mit dir, Volk Israel, einen Bund schließen. Und weil das ganze Volk ein bisschen groß war und nicht alle sozusagen direkt mit Gott in Absprache waren, gab es einen Mittler, einen Stellvertreter. Und dieser Stellvertreter war Mose. Und die beiden trafen sich jetzt oben auf diesem Berg, ihr kennt die Geschichte, ne? 40 Tage lang, wo Gott Mose persönlich begegnete und das Angesicht Gottes und die Kraft Gottes war so stark, dass es reflektierte und das Angesicht Mose leuchtete. Klammer auf, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es auch bei den Engeln so ist, ne? Engel leuchten, weil sie die Herrlichkeit Gottes reflektieren. Widerspiegeln. Und so war es auch bei Mose. Er reflektierte die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg. Und dann gibt Gott Mose diesen ersten Startschuss für den nächsten Bund. Er sagt, ich gebe dir diese 10 Gebote, lieber Mose. Später werden noch viele folgen. Dieser Bund bestand nämlich aus über 600 Regeln und Geboten. Über 600. Aber die ersten 10 bekam er auf dem Berg. Und das Volk hatte vorher gesagt, wir werden alles halten, was du uns gebieten wirst. Könnt ihr mal nachlesen. 2. Mose. Das ganze Volk ruft Gott, wenn du mit uns einen Bund schließt, dann werden wir diesen Bund halten. Und jetzt war Mose oben auf dem Berg, bekommt die ersten 10 wichtigen Regeln, die 10 Gebote. Und er kommt runter und ihr wisst, was geschehen ist, ne? Es hat keine paar Tage gedauert, hat das Volk damals eines der wichtigsten Gebote komplett übertreten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und als Mose vom Berg kommt, sieht er und hat es vorher von Gott schon gehört auf dem Berg, dass sie ein goldenes Kalb gebaut haben. Und sie beteten es an. Mose war sauer, ne? Gott war sauer. Die Tafeln gingen kaputt und der Bund ging das erste Mal kaputt. Und darauf folgte Strafe. Jetzt war es kein Bund, den Gott allein geschlossen hatte, während Abraham schlief. Jetzt war es ein Bund, wo das ganze Volk sagte, Gott, wir werden unseren Teil erfüllen. Lest es nach. Und deshalb folgte Strafe. Wisst ihr, wie viele Personen an diesem Tag umkamen, als Mose vom Berg kam? 3000. 3000 Menschen starben, weil der Zorn Gottes auf sie kam. Ihr Lieben, wir müssen eins verstehen und ich hoffe, dass ihr das heute Morgen euch ein bisschen neu bewusst machen kann. Wir bewegen uns heute als Christen in einem wieder neuen und anderen Bund, nämlich im Gnadenbund. Du und ich, wir leben nicht mehr im mosaischen Gesetz. Es kam der nächste große Bund, der vorhergesagt war über Jahrhunderte, über Generationen, wo schon Jeremia sagte, eines Tages werde ich einen neuen Bund mit euch schließen. Und ich werde euch nicht mehr im steinernen Herzen begegnen, sondern ich werde euch ein neues, ein fleischernes Herz geben. Meinen Geist werde ich wieder in euch geben. Aber dazu brauchten wir einen nächsten Bund. Nach dem Abraham-Bund, nach dem Mosaischen Bund gab es einen großen, großen, großen nächsten Bund. Und aus diesem Grund bist du heute Morgen mit mir zusammen hier, weil wir diesen Bund feiern. Amen. Amen. Es ist der Bund durch Jesus. Das ist das Zeichen des nächsten Bundes. Nämlich, dass Gott noch einmal sagte, ihr Lieben, ich will mit euch Menschen einen Bund schließen, und zwar einen Bund, der nicht mehr von dir gebrochen werden kann, weil du ihn nicht mit Gott geschlossen hast. Wer von euch hat denn diesen Bund mit Gott geschlossen? Hast du ihn mit ihm geschlossen? Bist du mit ihm durch diese Tiere gelaufen? Warst du auf der Welt, als er diesen Bund schloss? Keiner von uns. Gott sagte, ich brauche einen Bund, der nicht nur für Abraham gilt und für seine Nachkommen, sondern ich brauche einen Bund, der für alle Menschen gilt, die das möchten. Und deshalb hat sich Gott noch einmal dafür entschieden, freiwillig zu sagen, ich persönlich schließe einen Bund. Und diesen Bund hat er nicht mit Menschen geschlossen, sondern diesen Bund hat er selbst geschlossen. Gott mit Christus. Und es gab wieder zerteilte Tiere als Symbol, aber diesmal eben keine Tiere, keine Opfertiere, sondern diesmal kam das echte Opfer. Nämlich Christus. Und er wurde zerteilt auf Golgatha. Und Gott ging wieder symbolisch durch sein eigenes Opfer und sagte, ich schließe einen Bund der Gnade mit euch Menschen. Und nicht, weil du es verdienst und nicht, weil du gut bist und nicht, weil du dich dafür entschieden hättest, genauso wenig wie Abraham, sondern weil Christus sich für dich entschieden hat. Bevor du Ja sagen konntest, sagte er schon Ja zu dir. Das ist der Bund der Gnade. Der neue Bund, der bessere Bund, wie es einmal Paulus sagt. Amen. Schau, und deshalb bin ich manchmal so geschockt. Und deshalb, wir haben neulich mit Klaus Peter, wir haben darüber gesprochen. Ne? Ich glaube, es könnten so viele von euch bestätigen. Wir müssen so aufpassen, ihr Lieben, dass wir als Christen uns nicht hinreißen lassen, immer wieder eine Vermischung von diesen Dingen zu vollziehen. Wir haben all diese Bündnisse in einem Buch, Halleluja, ja, in diesem Buch. Aber dieses Buch ist eine Sammlung aller Bündnisse, die Gott jemals geschlossen hat auf dieser Welt. Jemals. Es ist Gottes Wort, es ist Gottes Reden. Er hat sich nicht geändert, aber die Geschichte und die Bündnisse haben sich geändert. Absolut. Du kannst froh sein, weil du im besten Bund lebst, den es jemals gab, den Gnadenbund. Den Gnadenbund. Du kannst nicht daraus fallen, weil du nicht durch deine eigenen Werke hineingekommen bist, oder? Wer ist durch seine eigenen Werke in den Gnadenbund hineingekommen? Paulus sagt zu den Galatern, ich wundere mich. Ich wundere mich. Warum wollt ihr jetzt im Fleische vollenden, was ihr im Geiste begonnen habt? Sagt Paulus. Habt ihr die Vergebung empfangen durch eure Werke oder durch den Glauben an Christus? Wodurch, sagt Paulus. An einer anderen Stelle sagt Paulus, oh ihr törichten Galater, sagt er. Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch den Kopf verdreht, damit ihr euch so schnell abbringen lasst vom Evangelium der Gnade, wo es doch kein anderes Evangelium gibt? Es gibt nur eine frohe Botschaft, eine Heilsbotschaft. Das ist die Botschaft der Gnade. Du und ich, wir sind nicht hineingekommen, weil wir so toll sind, weil wir so viele tolle Werke geleistet haben, weil wir sagen könnten, Papa, guck mal, wie toll ich bin. Nein, nein. Er sagt, ich bin durch mein Opfertier hindurchgegangen. Und ich habe dir diesen Bund angeboten. Und du und ich, wir haben einfach nur kindlich und in der Gnade und im Glauben gesagt, danke Jesus, dass du mein Opferlamm wurdest. Amen. Das ist Gnade, ihr Lieben. Du kannst nicht aus dieser Gnade fallen. Wie willst du herausfallen? Du bist da nicht durch deine Leistungen eingekommen. Wie willst du denn dann durch deine Fehlleistung wieder herausfallen? Konnte Noah aus der Arche fallen? Nein. Gott hat ihn hineingeschickt. Er hat die Tür geschlossen. Er sagte, ich bin die Tür. Bei Arche war die Tür offen, bis alle drin waren. Und danach, als die Flut kam, schloss Gott selbst die Tür. Heute ruft Jesus dir und mir zu, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird Leben finden. Du kannst nicht aus ihm herausfallen, so wie Noah nicht aus der Arche fiel. So wie Abraham nicht aus seinem Segensbund fallen konnte, weil er ihn nicht mit Gott geschlossen hatte, sondern er war nur hineingenommen. Amen. Und so kannst du nicht aus deinem Gnadenbund fallen, weil Christus für dich bezahlt hat. Das größte Opfer auf der Welt. Schau, jetzt fragen mich manchmal Christen und kommen zu mir und ich weiß, die meisten oder alle meinen es ja ernst. Und dann sagen manchmal Christen zu mir, naja, aber wir müssen doch das ganze Wort Gottes halten. Das ist doch alles das Wort Gottes, das für uns maßgeblich ist. Ist das so? Aber pass mal auf, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, antworte ich dann immer, manchmal auch mit einer Bibelstelle. Dann sage ich, pass mal auf, ich lese dir jetzt mal eine Bibelstelle vor. Das ganze Wort Gottes halten wir. Ich lese dir mal eine vor, nämlich aus den Büchern Mose, und zwar eine Stelle über den Sabbat. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, sage allen Israeliten, ihr müsst den Sabbat halten. Das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr heilig bin. Darum haltet den Sabbat, er muss euch heilig sein. Und wer ihn entheiligt, der soll augenblicklich des Todes sterben. Wer am Sabbat auch nur einer einzigen Arbeit überführt wird, der muss ausgerottet werden aus dem gesamten Volke. Der Sabbat ist heilig. Wer auch nur eine Arbeit tut an dem Sabbattag, der muss getötet werden. Also meine Zwischenfrage, wer ist denn dafür, dass wir das umsetzen? Okay, also das heißt, wir halten alles außer die Sache mit dem Sabbat, okay? Gut, dann gehen wir mal weiter. Was ist denn mit dem Thema Ehebruch? Was gab es denn da für eine Strafe drauf? Die Steinigung. Also das heißt, wenn jemand beim Ehebruch erwischt wird, und Jesus hat die Latte ja noch ein bisschen höher gelegt, ne? Das fängt ja nicht in flagranti an, sondern es fängt ja schon hier an oder hier. Also nach den Büchern Mose war die Strafe darauf die Steinigung. Den Livestream können wir kurz mal abschalten, machen wir eine Zwischenfrage, wer ist denn dafür, dass wir das durchziehen? Okay, also es heißt mit anderen Worten, wir ziehen alles durch, außer die Sache mit dem Sabbat und mit der Steinigung, okay? Machen wir das dann? Gut, dann machen wir mal weiter. Also jetzt lade ich euch mal ein, seid so nett, steht mal kurz auf, ja? Steht mal kurz auf, ich will euch mal etwas verdeutlichen. Mose hatte 613 Gebote und Vorschriften. Zwei davon haben wir schon angeguckt, mit denen tun wir uns gerade schwer. Gott sei Dank, um es dazu zu sagen. Jetzt gehen wir mal weiter. Also ich sage mal so, wir machen es einfach mal so. Ich gebe euch ein paar kleine Schmankerl aus dem alten Bund. Und jeder, der die nicht hält, der setzt sich einfach hin, dann, weil er halt, ja, es ist einfach, er ist dann raus, sozusagen. Ja? Also, ich war gestern Abend eingeladen hier bei einem ganz tollen Ehepaar aus der Gemeinde und da gab es so ein mega tolles Essen. Da gab es auch so kleine Schrimps und auch Meeresfrüchte. Und ich meine, manche essen vielleicht auch gern Schwein. Wer hat heute Morgen Frühstück zum Beispiel, schön mit Schinken und so. Also es gibt ja andere, die essen auch gern mal Wild mit so gespaltenen Klauen. Also wer von euch hat denn in den letzten 1, 2, 3 Tagen irgendetwas gegessen? Schwein, Wild, Schrimps, Meeresfrüchte, irgendwas, was leider damals verboten war, der muss sich jetzt mal hinsetzen. Och, hey, das ist jetzt aber, Leute, okay. Oh, oh, ey, Leute, wir haben 613, ihr könnt, das seid ja echt Spielverderber. Also, jetzt stehen also nur noch die Vegetarier oder die Veganer. Okay, gut, also alle, die jetzt noch stehen, super. Wir machen mal weiter, ja. Wer von euch hat denn heute Morgen geprüft, ob er Mischgewebe trägt? Mischgewebe. Also das heißt, ob irgendwas an seiner Kleidung aus zwei Stoffen ist. Ja, habt ihr das ordentlich geprüft mit der Lupe? Sonst seid ihr leider raus. Oh, 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 oh. Jetzt wird's aber, ach Mensch, Leute. Ich habe 613 Stück. Ja, ich hätte noch weitermachen können. Wer von euch hat denn heute den Bart rasiert von den Männern? War leider nicht erlaubt, ne? Wer von, oh, da stehen ja noch zwei Personen. Okay. Okay, gut. Da muss ich noch was finden, was für euch auch noch passt. Bevor ihr euch hingesetzt habt, habt ihr geprüft, ob auf eurem Stuhl in den letzten Tagen jemand saß, der die monatliche Regel hatte. Denn dann habt ihr euch leider kultisch verunreinigt. Also sorry, habt ihr nicht geprüft? Dann seid ihr raus. Ja. Also sorry, dürft ihr euch hinsetzen, seid leider raus. Müsst auch den Gottesdienst direkt verlassen, weil ihr seid leider kultisch unrein. Ist so. Okay, also ihr seid schon ein bisschen Spielverderber, weil ich sag mal, jetzt ehrlich, ich habe 613 Stück und ihr habt nach den ersten fünf schon aufgegeben. So kann das nichts werden. Also ich schlage vor, Klaus, Peter, Markus, alle dann danach, TG5, wir treffen uns zur Nachbesprechung. Denn es hat ja auch Konsequenzen, wenn ihr das nicht durchzieht. Okay? Gut, ihr Lieben, hey, ich danke euch fürs Mitmachen und ich glaube, ihr merkt schon, ne? Lasst uns an dieser Stelle als Christen wirklich aufpassen, was wir sagen und was wir glauben. Leute, keiner von uns hier hat jemals auch nur einen Tag die Dinge gehalten, die Mose damals von Gott empfing. Kein einziger von uns. Wenn Christen zu mir manchmal kommen und sagen, Thomas, wir müssen doch wenigstens den Sabbat halten. Dann sage ich, okay, müssen wir also, ja. Was meinst du mit Sabbat? Ah ja, einen Tag in der Woche für den Herrn, einen Ruhetag. Sage ich, gut, bisschen spielen mit den Kindern, ja, mehr Zeit in der Gemeinde, ja, gute Zeit mit der Familie, genau. Dann sage ich, hey, High Five, bin ich voll dabei, aber bitte nenn es nicht den Sabbat. Denn du kannst mal die Sabbat-Vorschriften des Mose lesen, ich habe es euch gerade gelesen. Das war ein 24-Stunden-Arbeitsverbot. Du durftest nichts tun, nichts. Weder kochen, noch Feuerholz sammeln, noch das Licht einschalten, noch eine längere Strecke fahren, nichts davon. Und ich habe es euch gelesen. Was war die Konsequenz, wenn du es doch getan hättest? Der Tod. Also lasst uns aufpassen, dass wir nicht irgendetwas vermischen, was wir glauben, dass es irgendwie besonders fromm ist. Dann kommen manchmal Menschen zu mir und sagen, wir müssen noch den Zehnten geben. Der Zehnte, ganz wichtig. Da sage ich, ja, unter uns gesprochen, seitdem ich gläubig bin, gebe ich jeden Monat einen Teil meines Einkommens, weil es Sinn macht, weil Gott mich gesegnet hat und ich auch ein Segen sein will, weil so eine Arbeit wie so eine Gemeinde nicht funktionieren würde, wenn die Menschen nicht auch bereit wären, etwas weiterzugeben vom Segen. Und weil bei Segen auch immer ein Segen zurückkommt, Gesetz von Saat und Ernte. Aber du kannst mal die Regeln des Zehnten in der Bibel bei Mose lesen. Das waren vier komplette Kapitel. Vier. Und ich sag euch, nicht einer, der hier sitzt, hat das jemals gehalten. Also lasst uns aufpassen, wie wir über Dinge sprechen. Denn Christus hat uns nicht zum Gesetz, sondern zur Freiheit berufen. Zur Freiheit. Und diese Freiheit ist keine billige Gnade, um das nochmal so zu formulieren. Die ist es definitiv nicht. Christus hat den teuersten Preis gezahlt, der in diesem Universum jemals bezahlt wurde. Er gab sein Leben für dich und mich. Er wurde von Gott zerschlagen. Gott hat einen Bund geschlossen in und durch Christus, weil er dich so liebt und weil er mich so liebt und weil er unsere Schuld auf dieses Kreuz hinaufgetragen hat. Nur dadurch und nur dadurch dürfen wir leben, oder? Das ist unsere Ewigkeitsperspektive, dass Jesus zerschlagen wurde für uns. Und deshalb wäre es falsch, wenn wir an dieser Stelle aufhören würden, sondern ich sage dir, bitte, nimm das aus dieser Botschaft mit. Du bist im Gnadenbund. Du kannst nicht einfach rausfallen durch deine schlechten Taten, auch nicht durch deine Schuld. Schuld ist immer noch schlecht, versteht ihr? Schuld ist nicht besser geworden, auch nicht im neuen Bund. Weil bei Schuld wirst du schuldig. Und zwar bei Gott, bei dir und bei deinem Nächsten. Schuld zerstört. Sie ist nicht Gottes Wunsch. Er will, dass du und ich, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir ein Ebenbild seiner Heiligkeit und Herrlichkeit sind. Aber all das tun wir nicht, um ihn zu gefallen oder ihn zu besänftigen oder unser Heil zu erkaufen, sondern wir tun all das, weil er uns das Heil erkauft hat. Das ist ein Unterschied. Du bist gerecht, du bist gesegnet, du bist erlöst, du bist sein Kind. Nichts kann dich aus seinen Händen reißen, weder hohes noch tiefes, noch Engel noch Gewalten, noch nicht einmal du selbst mit deiner 380. Mal Lieblingssünde hintereinander. Niemand. Weil Christus den Bund mit dem Vater geschlossen hat und du bist hineinversetzt wie Abraham damals. Aber jetzt ruft uns Paulus zu. Lebt in dieser Gnade. Wandelt in dieser Freiheit eines wunderbaren Lebens. Streck dich danach aus zu sagen, Heiliger Geist, jetzt wo ich ein Kind Gottes bin, will ich dem Papa Ehre machen. Ich will nach deinen Prinzipien leben. Ich will großzügig sein, weil du großzügig bist. Ich will segnen, weil du mich zuerst gesegnet hast. Ich will vergeben meinen Feinden, weil du mir vergeben hast, als ich noch dein Feind war. Und jetzt rennt nach diesem Siegespreis, sagt Paulus. Rennt danach, eifert danach. Macht einen Wettkampf im Positiven daraus zu sagen, ich will vorauslaufen mit gut in den guten Taten. Aber nicht, weil dich Gott sonst nicht liebt, sondern weil er dich liebt. Er ist dein Rückenwind. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Er ist der, der den Heiligen Geist eingehaucht hat. Und mit seinem Geist in dir darfst du ein Stück seiner Herrlichkeit hier in diesem Leben widerspiegeln. Amen. Hey, lass uns ihm einen Applaus dafür geben, denn das ist wirklich die beste Botschaft, die es gibt. Und deshalb noch einmal, ihr Lieben, weißt du, das Gesetz war nicht böse. Paulus sagt ganz klar, das Gesetz war nicht böse. Vieles im Gesetz war total wichtig. Denn das Gesetz hat uns erst gezeigt, wie sehr wir ihn brauchen. Das Gesetz, sagt Paulus, war ein Zuchtmeister, ein Erzieher zu Christus hin. Man könnte es vielleicht anders formulieren mit einem Bild von einem Fieberthermometer. Ne? Ein Fieberthermometer ist kein Heilmittel. Das Fieberthermometer hat keinerlei Kraft in sich, deine Gesundheit zu verändern. Das Fieberthermometer ist nur ein Maßstab, der dir zeigen kann, wie es um dich steht. Und wenn du das anwendest, dann siehst du, oh, ich bin ja völlig unterkühlt. Keine Liebe in mir. Oder du siehst, ich bin total überhitzt. Wieder aggro. All das kann dir das Fieberthermometer zeigen, aber es hat keine Kraft, dich zu verändern. Und so war es mit dem Gesetz. Das Gesetz kann dir zeigen, wie dein Herz aussieht, wie meilenweit du von seinem Anspruch entfernt bist. Und dadurch, sagt Paulus, wurde es ein Erzieher zu Christus hin. Ich gebe noch ein anderes Bild. Gott hat in seinem Gesetz viele, viele gute Verkehrszeichen aufgestellt. Ne? Er hat gesagt, Achtung! Dort vorne kommt eine Steilkurve, jetzt auf 70 runter. Vorsicht, da vorne schlechte Wegstrecke. Hier bitte nur 30 fahren, sonst nimmst du Schaden. Das Gesetz hatte viele gute Regeln, viele gute Lebensweisheiten. Aber es war eben auch ein furchtbares Joch, weil es niemand halten konnte. Und wisst ihr, ich bin ja viel auf der Autobahn, auch wenn ich immer zu euch komme. Vielfahrer. Und wisst ihr, welches Verkehrszeichen ich am meisten liebe? Dieses Weiße mit den vier Streifen. Das liebe ich. Okay? Weil wenn ich das sehe, dann weiß ich, jetzt ist aller Druck weg. Jetzt kannst du Gas geben. Jetzt ist Freiheit. Für einen Moment Freiheit. Aber ich stelle euch mal eine Gegenfrage. Bedeutet das oder traut ihr mir das zu, dass jedes Mal, wenn dieses Verkehrszeichen kommt, ich wie ein völlig wahnsinniger Vollgas gebe? Dass ich bei Regenwetter oder Schnee mit 220 über die Autobahn brettere? Trau dir mir das wirklich zu? Hey! Hey, hey, hey! Leute! Also TG5. TG5 für alle, ja? Im Ernst jetzt, wenn das kommt, ne? Ja, da gibt es Momente, wo ich sage, Halleluja, die Autobahn ist frei, jetzt kannst du mal Gas geben. Aber mal ganz ehrlich, es gibt doch auch viele Momente, wo dieses Verkehrszeichen kommt, wo ich genauso weiterfahre wie vorher. Wo ich denke, jetzt hast du ein Tempomat drin, bleib einfach gechillt. Oder wo ich denke, hey, heute ist die Sicht so schlecht, ich fahre vielleicht sogar noch langsamer, als das Verkehrszeichen noch stand. Und deshalb ist dieses Denken, dass wenn wir in der Gnade sind, wir plötzlich alle wild drauf lossündigen, als wäre alles egal, das ist totaler Nonsens. Insbesondere, weil uns das Wort Gottes ja sagt, dass er uns ein neues, fleischernes Herz gegeben hat. Das heißt, der Heilige Geist in dir ist doch dein Leiter und Lehrmeister. Das ist der neue Bund. Dass er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie auch dich selbst. In diesem Gebot der Liebe sind alle Gebote erfüllt. Das ist Evangelium, mein Lieben. Und vielleicht weiß ich, warum du heute hier bist, aber ich bin nur deshalb hier, weil ich dieses Evangelium erlebt habe. Und weil ich sage, dieser Christus ist das Kostbarste, was mir jemals begegnet ist. Und ihm will ich lieben, ihm will ich dienen. Und zwar nicht aus dem Buchstaben und Gesetz, sondern aus der Liebe heraus. Das ist der neue Bund. Wow. Hat es irgendjemand berührt? Hat es irgendjemand was gebracht? Ihr Lieben, ich schließe ab mit einem Zitat. Und dann möchte ich gerne noch beten. Und zwar einer meiner Favorites, die ich viele, viele Jahre in meinem Leben wirklich gelesen habe, studiert habe, geliebt habe. Das ist Spurgeon. Und dieser Spurgeon, der war ja ein Predigerfürst. Und dieser Spurgeon sagt einmal in einem seiner Zitate, da sagt er, früher, als ich jung war, da habe ich gesagt, Gott, ich habe dich gesucht. Heute, wo ich älter bin, weiß ich, Gott, du hast mich gefunden. Früher, als ich noch jung war, sagte Spurgeon, da habe ich gesagt, es ist gut, Gott, dass ich so viel bete. Heute, wo ich älter bin, weiß ich, du bist es, der mich zum Gebet führt. Und früher, als ich jung war, sagte Spurgeon, da habe ich gesagt, Gott, ist es nicht gut, dass ich so viel Zeit in deinem Wort verbringe? Heute, wo ich älter bin, sagt das Börtchen, weiß ich, dass jede Minute, die ich jemals darin verbrachte, dein Ruf an mich war. Es ist alles nur Gnade. Lass uns mal aufstehen, ich würde gerne beten für euch und mit euch. Vater, wir danken dir so sehr. Wir können das gar nicht genug ausdrücken. Wir können das gar nicht genug formulieren. Was für ein Geschenk, dass wir einen so guten Gnadenbund haben, in dem wir leben dürfen. Was für ein Geschenk, dass du selbst den Bund mit uns geschlossen hast. Dass du dich gegeben hast, Jesus Christus, als das Opfer. Und dass wir wie Abraham noch nicht einmal dabei waren. Sondern wir haben einfach nur Ja gesagt zu deiner wunderbaren Erlösung. Was für ein Geschenk, Vater, dass wir nicht aus deiner Gnade fallen können, weder hohes noch tiefes. Und ich habe so den Eindruck, dass ich es nochmal einigen von euch wirklich bewusst zusprechen soll. Du kannst nicht aus seiner Gnade fallen. Der Bund des Friedens, den Christus mit dir geschlossen hat, der steht ewig fest. Ewig fest. Was für ein Geschenk, Vater, dass wir in Freiheit leben dürfen, ohne Angst. Paulus sagt einmal, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Und wer sie noch fürchtet, sagt Paulus, der hat die vollkommene Liebe noch nicht erkannt. Denn wer sich fürchtet, sagt Paulus, der rechnet noch immer mit Strafe. Vater, wir geben dir alle Ehre. Herr Jesus Christus, wir geben dir alle Ehre, dass alle Strafe, aller Zorn, alle unsere Übertretungen auf dir liegen. Dass du zerschlagen wurdest auf Golgatha, damit wir Frieden haben mit Gott. Ewigen Frieden. Damit du treu bist und nicht untreu sein kannst. Damit Gottes Gnade auch unsere Untreue erträgt. Ich habe auch so den Eindruck, dass Gott einer Person hier zuruft. Du hast so ein schlechtes Gewissen, weil du immer wieder erkennst, dass du untreu bist. Und du leidest so unter diesem Druck, wo du sagst, warum bin ich nur nicht besser? Und ich glaube, Gott ruft dir zu, mein Kind, wenn du untreu bist, ich bleibe dennoch treu. Wir danken dir von Herzen, Herr. Und wir wollen dich jetzt mit diesen nächsten Liedern anbeten, weil wir das Einzige, was wir dir bringen können, unser Herz ist. Du brauchst weder unser Geld, noch unsere Kraft, noch unsere Werke. Aber wir dürfen dir jetzt auch in diesem Lobpreis unser Herz bringen. Lass uns ihn jetzt anbeten. Und lass uns ihm nochmal gemeinsam einen Applaus geben. Danke, Jesus. Applaus